zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Maurice. Hallo Maurice, ich grüße dich.
Hallihallo an alle da draußen.
Ja, wir haben mal wieder einen Gast. Wir haben das letzte Jahr mit einem Gast das Jahr abgeschlossen und beginnen das Jahr mit einem Gast. Und das wird jetzt auch noch häufiger passieren, aber nicht, weil der Fred keine Lust hat, sondern es gibt halt wirklich so viele Themen und so viele Dinge zu besprechen. Und wir machen es ja auch an jeder Folge, den Aufruf hier. Wer möchte denn gerne mal bei uns in die Folge mit reinkommen? Und wir hatten, ich glaube, um Aliens rum sind wir in Kontakt getreten über Instagram. Und ich hatte, glaube ich, ja, beim Cinema Entertainment Talk über Dune mitgesprochen und da hattest du uns gehört und dann sind wir in Kontakt gekommen und haben schnell festgestellt, hier gibt es Schnittmenge. Und da wir im Januar sind, sprechen wir natürlich über Filme aus Japan, denn wir sind mitten im Japanuary. Und bevor wir da einsteigen, magst du denn ganz kurz da draußen den Leuten und Zuhörern ein bisschen was von dir erzählen, wo man dich finden kann, wo du herkommst und ja.
Sehr, sehr gern. Also man hört es mir wahrscheinlich an, ich komme ebenfalls aus Leipzig, born and raised, bin jetzt kurz vor der 40 und man findet mich unter dem Pseudonym, Künstlernamen wie auch immer, Neon Invader, also Neon wie die Farbe, Invader wie der Eindringling. Ich mache eigentlich auch fast das gleiche wie du, also einen kleinen Podcast, aber eher mit bewegtem Bild, Videos mit meinem Kompagnon Ted, das passt dann auch gut zum Thema. Wir haben ICT, It's Clobbering Time auf YouTube. Ich selber bin mit Neon Invader bei Instagram, YouTube zu finden oder auch einfach googeln. Wir machen wirklich bunten Nerdkram, reden sehr viel auch über Filme, aber wir gehen das Ganze meistens über das Thema Merchandise, Actionfiguren und Co. an und sind eigentlich so, ja, auch bunt daher, gehen halt auch so in diese Film-Nerdy-Ecke und ja, quatschen über alles das, was uns Spaß macht, was interessant sein könnte für die Leute.
Super, genau. Ich hau in die Shownotes noch ein paar Links, da wo ihr die Jungs finden könnt und da könnt ihr euch das mal anschauen. Wir starten, wie bereits gesagt, in den Japanery und wir haben diesmal einen verrückten Film, einen etwas anderen Film heute mitgebracht. Wir sprechen heute über Tetsuo, die Iron Man. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, Maurice, hast du Vorerfahrung mit diesem Film? Kanntest du den schon? Und
ja, also ich kannte den Film schon aufgrund dessen, dass der Name Tetsuo ja auch quasi Namensgeber von meinem Kompagnon sein Künstlernamen ist, da fängt's schon an. Und dann muss ich ganz weit zurückgehen in die frühen 2000er Jahre, als noch die, ich sag mal, die zweite Ära der Videotheken noch am Start war. Der Massenphänomen DVD war da, Videobuster hier in Leipzig war damals meine Haus- und Hof-Videothek. Und das war ja die Zeit, wo wirklich neben den ganzen Blockbustern, die man damals kannte, wirklich, ich sag jetzt mal ganz frech, jeder Mist auf Scheibe gepresst wurde und da war. Du stehst vor einem Videothekenregal und weißt nicht, was ist es und gehst nach einem Cover. So, und dann hatte ich dieses Cover gesehen, Tetsuo, The Iron Man, war auch zu der Zeit, als ich damals das wie Tokyo Gore Police und so ein Mist mir ausgeliehen habe. Den Film ausgeliehen mit meinem Neffen, der damals, ich glaube, 9 oder 10 Jahre alt war, eingelegt. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und dachte mir so nach einer halben Stunde, was zur Hölle schaust du dir hier an? Und als dann eine der berühmten Phallus-Szenen kam, habe ich zu meinem Neffen gesagt, okay, der Onkel muss jetzt hier weiter alleine gucken, weil das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so das Richtige und habe dann, glaube ich, nach knapp der Hälfte den Film ausgemacht. So, dann war jahrzehntelang Ruhe, bis wir beide aufeinander getroffen sind und festgestellt haben, das ist ein gutes Thema und dann wurde das neu gesichtet und das ist so quasi meine Erfahrung mit dem verrückten Stück Film.
Ja, ich habe diesen Film jetzt im Zuge des Japanuaries 2022 jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist aber auch einer von den Filmen, der schon ewig lang auf so einer imaginären To-Do-List steht und der mich auch so ein bisschen verfolgt, denn der hat ja so einen gewissen Ruf und gerade so nach Wendezeiten war ja bei uns so die Videotheken ja voll mit ganz vielen Filmen, die schon abgegriffen waren aus Westdeutschland. Das ist ja hier kartonweise ja hier rübergefahren worden. Und da waren so Filme wie eben halt Nightmare on Elm Street, Hellraiser und eben halt auch Tetsuo, die waren da eben halt mit dabei. Darüber sprach man eben halt auch. Und das ist eben halt ein besonderer Film. Warum der besonders, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Aber der wurde auch viel zitiert. Allerdings wurde der so von Leuten zitiert, die dann eben halt auch Nekromantik gesehen hatten. Und da wurde der halt viel erwähnt. Und jeder, der den Podcast so ein bisschen aufmerksam verfolgt, der weiß ja, dass ich auch etwas anders sozialisiert worden bin und bin relativ schnell mit dunkler und düsterer Musik konfrontiert gewesen. Und da gehört eben halt auch Elektro, IBM und Industrial mit dazu. Und als großer Fan von Skinny Puppy, Nam und anderen Genrevertretern ist so Tetsuo wirklich so der Film, der eben halt auch einem so Industry Festival, also hier gab es in Leipzig früher die Industrialization im Werk 2, oder wenn Konzerte waren im Rahmen des WGT, da war es nicht selten, dass dieser Film im Hintergrund lief und die Interpreten dann sozusagen ihren Tribut gezollt haben, indem sie so wie ihren eigenen Soundtrack zu diesem Film gemacht haben. Und das heißt, also ich bin vor allen Dingen auch über diesen Soundtrack und diesen Ruf, den er auch in dieser Szene eben halt auch hatte, auch war ich gewahr, dass es diesen Film da eben halt auch gibt, nie dazu gekommen. Jetzt ist es aber endlich soweit. Und jetzt steigen wir halt einfach mal direkt ein in den Film. Der Film ist von 1989 und ist aus Japan, geht in der Version, wie wir sie geschaut haben, 67 Minuten. Da gibt es noch Bonusmaterial, also Deleted Scenes, da kommt man dann auf was über 70 Minuten. Und der Film ist von Shinya Tsukamoto. Der Film ist, und das werde ich nicht ganz verstehen, ab 16 Jahren freigegeben. Da sind ja doch ein paar sehr einprägsame Bilder dabei. Und der Tsukamoto ist hier auch verantwortlich für das Drehbuch, die komplette Produktion und hat hier auch die Kameraarbeit mit übernommen und auch den Schnitt. Also das ist wirklich so ein komplett eigene Kreation von ihm. Auch sein Erstlingswerk im Feature-Film. Und ich weiß nicht, wenn man den irgendwie kategorisieren würde. Also es sind Horrorfilm-Elemente drinne, Body-Horror in dem Fall. Wir haben aber auch so viel, das, was heutzutage so als Steampunk so ein bisschen so verstanden wird, was noch mit drinne. Ist ganz schwer zu sagen, ich würde es ganz grob, wirklich ganz grob irgendwo in die Horror-Ecke passen, aber das wird dem Film eigentlich gar nicht gerecht.
Ja, richtig. Also auch im Vorgespräch hat man ja schon festgestellt, dass es ja wirklich, wenn man so auch ein bisschen recherchiert, schwierig ist, da jetzt eine eindeutige Definition zu finden. Ich tue mich zum Beispiel ein bisschen schwer mit dem Cyberpunk, denn jetzt nicht nur durch diese aktuelle Videospiel-Genre-Erweiterung, die da jetzt rausgekommen ist im letzten Jahr, ist ja Cyberpunk in allen Munden oder allen Mündern und wird auch anders interpretiert. Für mich ist zum Beispiel Cyberpunk eher so was Sauberes, Cleanes, in Anführungszeichen, wie ein Blade Runner zum Beispiel. Hier bei Tetsuo, The Iron Man, ist es ja schon tatsächlich eine sehr düstere, schmutzige, rostige, dreckige Variante. Und ich glaube, um es jetzt einem Publikum, die jetzt nicht so ganz im Thema stecken, greifbarer zu machen, wurde hier zum Thema Cyberpunk gegriffen. Ich gebe vollkommen recht zu sagen, ist ein Horror- oder ein Body-Horror-Film, da auf jeden Fall. Hat auch so ein bisschen so Super-Sentai-Einflüsse à la Power Rangers. Also wenn dann die Protagonisten, ohne jetzt so weit nach vorn zu greifen, dann gegeneinander antreten und hektische Bewegungen sind, erinnert das auch sehr an so diese Einlagen von einer Power Rangers-Folge, Monster-Fight. Aber um ein Fazit zu ziehen, Horrorfilm, Body-Horror, Punkt.
Genau. Bevor wir jetzt in unsere Themen reingehen, denn wir haben ja doch so ein paar Themen zusammengetragen, hier vielleicht ein Shoutout, denn über diesen Film ist jetzt im Laufe der letzten Jahre, gerade im Japanery, viel gesprochen worden von Kollegen. Hier möchte ich an der Stelle ein Shoutout bringen an die Kollegen vom Compendium des Unbehagens. Die haben die komplette Tetsuo-Reihe besprochen, alles nachzuhören. Die waren dann auch in der Bildnachwirkung, hier Grüße an den Nenad, und haben dort auch mitgesprochen. Und dann hat aber auch noch ein Filmarchiv auch noch darüber gesprochen. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr über diesen Film wissen müsst, findet ihr schon. Das ist natürlich die Frage, was haben wir dann jetzt noch hier beizusteuern? Und das finden wir jetzt raus. Wir sind, Disclaimer, nicht des Japanischen mächtig. Wenn wir irgendwelche Namen falsch aussprechen, und das werden wir, bitte, 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 nehmt es uns nicht übel. Das ist keine böswillige Absicht. Dann würde ich sagen, Maurice, steigen wir mal in den Film ein. Wir haben hier ein paar Notizen. Wir hatten auch ein etwas längeres Vorgespräch. Ich glaube, das war es auch nötig. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn eigentlich in Tetsuo the Iron Man?
Ja, sehr gern. Also zur Story. Der Metallfetischist scheint ein eigenartiges, wahnsinniges Verlangen danach zu haben, Altmetall in seinen Körper einzuführen. Als er von einem japanischen Mann überfahren wird, als dieser mit seiner Freundin durch die Nacht fährt, passiert etwas Eigenartiges. Der Mann leidet an den seltsamsten Symptomen. Sein Körper wird langsam, Schritt für Schritt, selbst zu Eisen. Bald stellt sich heraus, dass der Metallfetischist bei dem Autounfall nicht ums Leben kam, sondern nun seine Wut an dem Fahrerflüchtigen auslebt und ihn diesen Qualen aussetzt, indem er, wie auch immer, das Metall kontrollieren kann. Sein Körper weiß nicht, wie es sich dem schrecklichen Fluch entziehen kann und sucht verzweifelt nach einer Lösung, bevor er vollständig zu einem eisernen Monster geworden ist.
Ja, vielen Dank. Wir haben die Story von Filmkritik, haben wir uns mal entliehen. Denn es ist, finde ich, schon ein bisschen schwieriger, diesen Film zusammenzufassen. Ich habe einige Zusammenfassungen gesehen. Ich habe natürlich auch die meisten Podcasts zu dem Film aber auch schon gehört. Und das ist ja ein Film, der ist ja so linear, so nicht wirklich erfassbar. Der Regisseur selber, der hat was Gutes gesagt. Du musst den Film so ein bisschen so wie so ein Rockkonzert, musst du das verstehen und laut aufdrehen. Und dann funktioniert der Film. So fühlt er sich an, so kommt er halt auch. Und ich glaube, das ist halt auch so der Schlüssel, zumindest so für diesen Film. Genau. Wir haben aber jetzt ein paar schöne Themen. Und was gibt's eigentlich Schöneres, wenn wir nicht gleich mal direkt einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich so diese Grundidee von diesem Film? Was will denn dieser Film eigentlich sein? Und da würde ich einfach gleich mal dich fragen, Maurice, was war denn so deine ersten Gedanken, als du diesen Film gesehen hast? Was denkst du, was du da gesehen hast und wie hast du das eingeordnet?
Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, damals und jetzt auch nochmal beim Neuschauen, die gleiche Meinung, was zur Hölle habe ich hier gerade mir angeschaut. Ich wusste, dass der Film weird, anstrengend, schwierig wird. Es war entspannt, weil 67 Minuten ist jetzt nicht so ein schwieriges Thema, wo du sagst, das investierst du ja gerne mal rein. Und dann bei der zweiten Neusichtung, die ich gestern Abend noch vorgenommen habe, vom Aufzeichnen des Podcasts, konnte man sich drauf einlassen. Also man muss den definitiv mehr als zweimal schauen, um wirklich das Ganze auf sich wirken zu lassen. Jetzt hat mir auch die Story-Zusammenfassung tatsächlich nochmal geholfen, überhaupt zu kapieren, okay, das ist jetzt grob die Handlung. Wenn man es jetzt zusammenfassen würde, du hast es im Vorgespräch perfekt auch gesagt, es ist wie ein Punk-Konzert auf Celluloid gebannt. Es sind sowohl für mich jetzt, also grundsätzlich hat der Film auch unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten, was man da reinpacken kann. Ist es ein 67 Minuten langes schwarz-weiß Musikvideo? Ist es eine Kunstinstallation? Ist es was Experimentelles? Es erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, als ich meine erste Videokamera geschenkt bekommen habe und habe Kurzfilme gedreht. Wir haben damals mit schlechten Kameraeffekten sowas wie Predator nachgedreht. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Da sind so ein paar Rookies, die setzen sich zusammen, haben ein bisschen Budget und machen einfach. Und das ist so das, wo ich sage, da ist so viel Spielraum. Es ist jetzt nicht so linear, dass du sagst, Einführung oder Einleitung, Hauptteil, Abschluss. Und du weißt ganz genau, straight, es geht in eine Richtung, der rote Faden ist da. Der wird hier wahrscheinlich im Kopf des Regisseurs Tsukamoto auch drin sein. Aber für den Außenstehenden, der es zum ersten, zweiten Mal schaut, ist es tatsächlich eine Herausforderung und auch ein großes Fragezeichen, aber dennoch etwas, wo du sagst, Moment, jetzt will ich aber genau wissen, wie, was, wo und mir auch selber Gedanken über das Thema machen.
Ganz genau. Der Film ist ja, der hat so eine Grundaggressivität, der ist ja aggressiv, der ist laut, der ist schmutzig und deswegen bin ich dann irgendwann auf diesen Vergleich zu Punk gekommen. Das ist was, wenn ich mich in der Gesellschaft so nicht wohlfühle, vielleicht nicht verstanden fühle und in einer Subkultur Freunde finde, da gemeinsam so ein bisschen rebellieren. Und dann machen wir halt Punkmusik. Die Texte, die sind das Wichtigste bei Punk, ja. Das ist das halt. Und die werden aber nach draußen getragen mit so viel Aggressivität. Du hast entsprechendes Auftreten und mit diesen ganzen Spikes und wie es mal früher halt auch einfach war, wie so auch diese Punk-Attitüde halt einfach war. Und so fühlt sich dieser Film an. Dieser Film ist so durch und durch Punk. Und ich sage immer ganz viel Film, denn eigentlich ist der ja filmisch, ist der ja kaputt. Also der ist halt furchtbar schlecht gedreht. Der ist auf 16 mm Bolex-Kameras mit Schwarz-Weiß-Film ist der gedreht halt, weil das das günstigste halt war. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, so eine Filmrolle ist schon ganz schön teuer. Ganz besonders, wenn man nicht wirklich viel Ahnung hat. Und das sieht man eben halt auch, weil die Schnittbilder hauen teilweise auch nicht hin. Das sind halt einfach nur Ideen und die sind zusammengestückelt ein bisschen. Und wir werden ja noch mal drauf eingehen. Der hat ja auch eine Nachdrehzeit, die viermal so lang war wie die eigentliche Drehzeit. Ne? Also erst 4 Monate und dann später 18 Monate noch mal nachdrehen. Dann wurde noch viel gemacht. Das heißt also, der Tsukamoto, der wird wahrscheinlich dabei auch viel über das Filmmachen gelernt haben. Ja, und ich verstehe den Film auch weniger als Film, sondern tatsächlich auch eher wirklich als Kunstinstallation, vielleicht auch Musikvideo-Ästhetik. Und da hat er einfach alles reingebaut, was ihn so bewegt hat. Also nicht nur, was ihn bewegt hat, sondern vor allem, was ihn so angetrieben hat. Also er selber sagt ja auch, riesengroßer Fan von Alien. In dem Fall auch Giga, das sieht man in dem Set-Design. Cronenberg, ne? Videodrome, The New Flash, das spielt da alles noch mit rein. Es gab sogar teilweise Szenen, da fühlte ich mich an Hellraiser Hellbound erinnert, zum Beispiel, der ein Jahr zuvor rauskam. Und ja, also da ist ganz, ganz, ganz viel, viel mit drinne. Und ich find's aber spannend, mal so diese ganzen Themen, was steckt denn da eigentlich so drinne, noch so ein bisschen zu ergründen. Und du hast da ja auch schon so ein paar Themen rausgearbeitet. Was ist denn so für dich so das Hauptthema, was so diesen Film für dich ausmacht oder was du denkst?
Ja, also das Hauptthema oder was will der Film sein, was will der uns hier vermitteln? Also ich sehe genauso wie du auch von vielen anderen Filmen dann noch so Handschrift oder Interpretation oder Ideen. Mir fällt zum Beispiel als erstes auch die Evil Dead-Reihe, beziehungsweise speziell Teil 2 auch ein, wo Ash so durch den Wald gezogen wird mit diesem hektischen Kamerafahrten und eher so im Vordergrund. Das haben sie ja in Tetsuo ja auch so gemacht, dass es da so durch einige Gassen dort geht, durch Tokio nehme ich jetzt mal an, oder wo sie es gedreht haben. Das erinnert da so sehr an so eine Sachen. Dann auch so ein paar Stop-Motion-Transformationsszenen, Monster-Szenen erinnert ganz stark an Evil Dead Teil 1. Und das sind so Sachen, wo unglaublich viel noch mit eingeflossen ist. Und wie du schon sagst, 4 Monate Drehzeit, 18 Monate Nachdreh, da hast du natürlich auch noch Zeit, dir noch viel Sachen anzuschauen und zu sagen, Moment, das ist geil, das baue ich mit rein. Oder diese Szene könnte man auch, oder diesen Special Effekt. Also wir reden hier von 18 Monaten. Da ist eine Menge Zeit, sich noch Ideen zu holen oder Ideen umzusetzen. Und deswegen ist das halt auch so ein Sammelsurium an Einflüssen und an Tricktechnik oder an Kamerafahrten. Und wie du schon auch sagst, das Thema mit der schlechten Qualität, für mich war ganz klar, ist Schwarz-Weiß jetzt Stilmittel oder einfach nur Zeichen für unsere Masken und Props sehen jetzt schlecht aus. Wir müssen die unter Schwarz-Weiß bannen, damit man nicht sieht, wie der Übergang jetzt vom Prop zur menschlichen Haut oder Körperteil ist. Deswegen aus der Not eine Tugend gemacht. So. Und für mich ist der Film tatsächlich, so schwer greifbar der ist und so viel Interpretationsfläche dieser Film hat, kommen mir beim drüber nachdenken und beim Vorgespräch und beim drauf vorbereiten auf den Podcast hier, kamen so 2, 3 wichtige Themen. Das eine ist für mich, ist es aufgrund dessen, dass ein Unfall passiert mit Fahrerflucht und der Flüchtende dann entsprechend sich mutiert, umwandelt, ist es eine Moral? Ist es irgendwie der erhobene Zeigefinger in der gerade japanischen Gesellschaft, wo alles straight, alles sauber zuvorkommt? Ist es das Zeichen, du wirst hier bestraft, wenn du quasi ungeschoren davonkommen willst? Das ist das eine. Das andere ist so dieses Frankenstein-Thema, gerade speziell Frankensteins Braut. Denn es gibt eine so eine Szene, wo da der weibliche Protagonist oder die Protagonistin entsprechend die Haare gestylt hat und auch so Körpersprache an den Tag legt, die sehr, sehr stark an Frankensteins Braut erinnert. Da der nächste Schritt, der Erschaffer wird von seinem, von dem, was er erschaffen hat, aufgefressen, assimiliert oder ja, gefressen, eingenommen. Das ist so das, was mir auch so einfällt. Und dann auch ganz weit hergeholt, aber war so ein Gedankenblitz. Wir sind ja im Jahr 89, als der Film gedreht worden ist. Und hier geht's ja um einen Menschen oder um eine Person, die von etwas aufgefressen, befallen wird. Und da ist mir zum Beispiel das Thema HIV-Infektion in den Kopf gekommen, weil das war damals ganz, ganz neu, noch nicht so wirklich viel erforscht zu der Zeit. Und da interpretiere ich da so das Thema, dass jemand von irgendeiner unbekannten Krankheit, hier in dem Fall dieser metallische, rostige Body-Transformation Virus, was auch immer, dass das vielleicht auch nochmal so ein Fingerzeig ist. Es gibt da draußen gefährliche Sachen, die nicht aufzuhalten sind, wo du einfach hilflos zuschauen musst, wie du dann eingenommen wirst davon. Also das sind so die Sachen, die mir einfallen zu dem Film. Und ich denke mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen werden auch feststellen, jeder guckt den Film auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht gibt's da noch 4, 5 andere Varianten, wie ihr das da draußen seht. Und das ist halt das Interessante an dem Gesamtkonstrukt.
Ja, ich glaube, du hast mit vielen Dingen, die du gesagt hast, hast du auch wirklich recht. Und ich denke, dieser Film ist so eine Summe aus diesen ganzen Teilen. Der Film referenziert ganz viel auf popkulturelle Events, die zum Beispiel im Horrorfilm passiert sind. Der nimmt natürlich aber auch die ganzen gesellschaftlichen Dinge, saugt er halt auf. Das AIDS-Virus ist natürlich schon seit den 80ern halt schon unterwegs halt. Also das wurde ja auch schon in The Thing mehr oder weniger, kannst du das halt auch mit reinsehen, diese Bedrohung eben halt auch von innen ja noch mitkommt. Aber hier ist es wirklich so, das sind so ganz viele Dinge und das ist so collagenhaft so zusammen geklebt. Und wenn man diesen langen Entstehungsprozess sieht, wie lange der halt auch gebraucht hat und wahrscheinlich dann auch geschnitten hat, ist das mir schon klar, dass der Film so fast schon episodisch entstanden ist. Dass es irgendwann mal eine Grundidee gab und aufgrund dieser Grundidee gab es neue Bilder, neue Visionen, die er versucht hat mit einzuflechten in diese ganze Installation, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da geht da wirklich sozusagen, der Tsukamoto geht wirklich so seine innere Liste ab, was muss da mit rein, was ist so das dunkelste, düsterste, was mir einfällt. Und es gibt halt wirklich, also auch, also als ich den Film gesehen habe, habe ich einige Szenen wahrscheinlich auch missverstanden, aber daraus, wie die Bilder auf mich gewirkt haben, zum Beispiel dieser, wie heißt der Metallfetischist, der sitzt doch wie in so einem Raum, sitzt der vor so einem Fernseher und kann steuern und lenken. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das von dem Unfallverursacher, dass das sozusagen die Stimme im Kopf ist. Und so hatte ich das irgendwie verstanden. Und daraus mit dem Ende vor allem, dieses wahnsinnig verrückte Ende, diese riesengroße Penis, bestehend aus diesen zwei Männern jetzt, die jetzt zu einem Wesen sind, jetzt die Welt in Rost und Metall verwandeln wollen mit ihrer Liebe, dachte ich mir so, meine Güte, dieses eigentliche Thema ist wirklich so, wie unser menschliches Bewusstsein, was uns in eine, in Anführungszeichen, höhere Kategorie in einen Spezies sozusagen befördert hat, dieses Selbstreflektieren, das selbst über sich nachdenken, dieses wirkliche Bewusstsein uns eigentlich viel Elend eben halt beschert hat. Wir leben in einer kaputten Industriezeitalter und das haben wir eben halt auch, dieser Tzu, dieser Iron Man, der besteht ja aus altem Metall, kaputten Metall, verrostet. Das sind sozusagen Reliquien sozusagen aus dem aus dem klassischen Industriezeitalter. Und wir zerstören unsere eigene Existenz, diesen ganzen Planeten zerstören wir. Das wusste man in den 80ern, wie man es schon in den 60ern wusste, dass man diesem Lebensstil so nicht leben kann. Und ich glaube, dass diese rebellische Stimme, diese Welt ist nur krank, auf diese Art und Weise in diesen Film da gebannt hat und da alles reingestopft hat. Und so nehme ich den Film auch wahr. Jetzt auch im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, dass dann so eine Themen wie Fetische da halt mit reinkommen, dass so wie wir Gender-Konzepte wahrnehmen, so gar nicht existieren, sondern dass es dem egal ist, ob jetzt hier Mann mit Frau, Mann mit Mann oder diese eine berühmte Szene, wo er auf allen Vieren penetriert wird von seiner Freundin mit diesen Tentakeln. Da sind so viele Sachen halt einfach mit drinne. Und wie gesagt, also bei all diesen ganzen verrückten Themen, die da drinne sind, der musste sie alle in diesen Film halt reinbringen, sagen so, da mache ich jetzt einen riesengroßen Film oder Kunstinstallation draus. Und das ist das halt auch für mich. Wie macht er das? Wie macht er das visuell? Und das ist was, also wir haben ja schon gesagt, schwarz-weiß, mit 16 mm gedreht, also das günstigste, was du da bekommen hast, mit der Bolex halt, selber gefilmt. Da sind aber so viele coole Sachen mit drin. Du hast ja auch gerade schon Tanz der Teufel gesagt, wir haben da so einen Stop-Motion-Effekt da, wir haben wahnsinniges Creature-Design, wir haben so eine Traumästhetik, und ein verrücktes Set-Design. Nimmst du das als Tokio eigentlich wahr, was du dort siehst? Oder was ist das für dich? Soll das noch Tokio sein oder kann das irgendeine x-beliebige Stadt sein? Also worauf ich hinaus will, ist Tokio für dich hier relevant? Weil in vielen Filmen ist ja die Stadt ja dann doch wichtig. Wir hatten vor uns zum Beispiel, du siehst New York, da siehst du schon die Gullydecke und da weißt du ganz genau, hier könnte ein Turtle jederzeit halt rauskommen. Aber spielt hier Tokio, die Stadt, für dich selber eine Rolle?
Also für mich ist es aufgrund dessen, dass man wahrscheinlich nur so von seinem gefährlichen Halbwissen über, ich habe hier mal ein paar Animes geschaut und dort mal ein paar Mangas gelesen, würde ich sagen, wenn es um eine japanische Großstadt geht, fällt mir als erstes Tokio ein. So, und man sieht ja da in diesen Stop-Motion-Effekten dann so ein bisschen die Vororte und das erinnert mich so ein bisschen an das, ich habe das in meinen Notizen auch genannt, das Google Street View. Ich will irgendwann mal Japan bereisen, wenn das wieder erlaubt ist und wieder funktioniert ohne Probleme. Und da bin ich auch mal durch die Straßen durchgeklickt. Und das war das, wo ich sage, genau so stelle ich es mir vor. Und ja, für mich ist es tatsächlich ein Vorort oder irgend so ein Bereich vor Tokio. Und auch, wie du es vorhin schon sagtest, mit den ekelhaft rostigen, dreckigen Look. Also du siehst ja dann auch diese Industrialisierungsthemen. Du hast zwischendrin immer mal so zwei, drei Szenen. Eine alte Stahlmühle wird gezeigt oder alte industrielle Gerätschaften. Nichts, was neu aussieht oder was sauber ausschaut. Du hast auch bei einigen Szenen, siehst du links und rechts noch Schrott rumliegen. Also da ist halt nichts geschönt. Ich glaube, die einzigen sauberen Szenen, die du siehst, ist diese Einstellung relativ nah am Anfang. An der U-Bahn-Station, wo der Darsteller in seinem straighten Anzug sitzt und neben ihm die junge Frau, die ihn dann auch verfolgt, wo auch wieder dieses Thema, die Gender-Konzepte werden ja komplett aufgebrochen, weil die junge Frau, die in der U-Bahn-Station neben ihm sitzt, hatte für mich auch so einen androgynen Look. Also man wusste jetzt nicht, ist es jetzt eine Frau, ist es jetzt ein Mann, ist es jetzt ein Mann in Frauenkleidung, was ist es? Es war aber auch egal, weil es war halt eine Kreatur, die den Darsteller dann irgendwie jagt oder die Figur. Und für mich ganz klar, ja, es ist für mich Japan, es ist für mich einfach Tokio, weil das ist die einzige Stadt, die ich damit verbinde, wo ich sage, da, ich glaube, es ist auch für die Handlung, jetzt rein nur meine Interpretation, es ist auch vollkommen egal, wo die jetzt ihren Siegeszug mit ihrem großen Metallpenis dort starten, wo ich mir vorstelle, ihr da draußen werdet euch wahrscheinlich jetzt an den Kopf greifen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Aber tatsächlich am Ende des Films denkt man sich, ist das jetzt ein Phallus, der fährt, überall sind Schläuche dran und so weiter. Also vollkommen Banane. Und da auch wieder die Einflüsse, weil du es mit den Tentakeln auch gerade sagtest. Wer irgendwo sich mit Animes auskennt, wird irgendwo bestimmt auch mal über so eine typische Szene gestolpert sein, wo ein tentakeliges Monster irgendwie eine Frau oder einen Mann befällt. Und das kommt da halt auch noch mal mit rein. Also es ist, je mehr wir jetzt drüber sprechen, desto mehr arbeitet jetzt auch der Kopf zu sagen, das kommt noch mit dazu, das kommt noch mit dazu. Ja.
Tetsu ist so ein ganz eigenwilliges Erstlingswerk. Es gibt ja auch noch andere Erstlingswerke. Du hast ja ein paar aufgeschrieben.
Ja, also mir ist es nach der oder während der Recherche, wo ich gesehen habe, okay, der erste Film von dem Meister, fiel mir auch gleich ein, und da wieder nochmal auf den Punkt, wie habe ich früher als Jugendlicher meine Filme gemacht, Kamera auf die Schultern, los geht's, einfach irgendwas gedreht, es wird schon irgendwas bei rauskommen. Und mir fällt da ganz klar Darkstar ein, von Carpenter, sagen, okay, ist billig gemacht, dann noch ein paar Szenen mit dazu, jetzt können wir das ganze Ding als Release machen und auch THX 1138 von George Lucas. Das sind so Filme, wenn man sich mit den Regisseuren auseinandersetzt und man guckt sich die allerersten Filme an, die ersten Werke, dann sind es genau so eine aus der heutigen Sicht trashigen, billig umgesetzten oder produzierten Geschichten. Weil selbst heute, wo wir alle wissen, was zum Beispiel ein Carpenter für einen Massive Impact hatte und was das für einen Goldstatus hat, und wir gucken uns heute Darkstar an, gibt es ja heute noch genügend Leute, die sagen, das ist ein Trashfilm. Ist es ja auch, tatsächlich. Und deswegen ist es für mich so, wie du schon sagst, ein weirdes Erstlingswerk zu vergleichen mit den anderen Größen, die wir da haben.
Wobei man ganz klar sagen muss, mir fällt übrigens auch noch Cronenberg ein. Da gibt es eine sehr schöne Arrow Blu-ray, wo auch seine Erstlingswerke drauf sind. Sind 4 Filme. Und gerade die ersten 2. Die sind halt keine guten Erzähler, bis auf John Carpenter. Der war tatsächlich schon zu Studienzeiten schon verdammt guter Erzähler. Der wusste ganz genau wie. Aber hier ist es halt so, du kriegst sozusagen, unsere Kunst kriegst du jetzt ein bisschen so aufgedrückt. Also so wirkt zum Beispiel auch THX, wirkt ja tatsächlich auch so. Das fällt halt auch schwer, sich seine Filme anzuschauen. Und bei T2 ist es genauso. Du bekommst jetzt, meine Bilder bekommst du jetzt aufgedrückt. Umso verstörender und umso verrückter die Idee, umso besser für mich halt. Ich möchte dich auch ganz gerne mit ein paar Fragezeichen zurücklassen. Also ich merke schon, dass das wirklich auch wirklich beabsichtigt ist. Ich möchte euch jetzt da draußen verstören. Und ich würde den auch tatsächlich schon so ein bisschen so mit einordnen. Er hat ja danach dann noch ein paar andere Filme gemacht, aber er hat trotzdem auch mit Tetsugo weitergemacht. Also er hat auch den zweiten und dritten Teil ja auch selber noch mit inszeniert, aber hat ja auch noch andere großartige Filme gemacht, die ich alle nicht gesehen habe. Würde mich aber tatsächlich interessieren, wie so seine anderen Filme sind. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, um hier nochmal den Bogen zurückzuspannen, überhaupt, warum wir hier zu Film gekommen sind. Bei der Japanery ist halt auch toll, um zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt halt wirklich einfach nur auf ein filmisches Land. Und da kann man halt noch echt eine ganze Menge mitnehmen. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie es ein anderer Film von ihm aus einer späteren Zeit, der ein komplett anderes Genre oder ein komplett anderes Thema halt verhandelt. Das würde mich interessieren. Und dafür finde ich das schon wieder sehr gut. Der Film hatte ja, das habe ich schon gesagt, auch wahnsinnigen Einfluss auf andere Filme, auf andere Medien. Und gerade auch Musik hatte ich schon vieles gesagt. Und du hattest im Vorgespräch noch was Gutes gesagt, wie der Film wiederum andere Sachen noch mit beeinflusst hat.
Ja, genau. Also der Einfluss ist ja auch wieder so eine Sache, wieder die große Interpretation, ist es denn so, das ist nicht, aber mir fiel zum Beispiel, wenn man sich das die Title Card anschaut, also wenn der Film losgeht, nach ein paar Minuten wird dann der Schriftzug eingeblendet, der so von links nach rechts durchs Bild durchläuft, erinnert auch gleich an The Terminator, wo das auch so war, oder das berühmte Rocky-Banner, was da so durchläuft, fiel mir in erster Linie auf, warte mal, so ähnlich waren doch auch die Videoclips von der Elektro-Punk-Band Atari Teenage Riot. Und ich habe schon gesagt, jetzt müsste eigentlich nur noch Alec Empire durchs Bild springen und schon hast du den fertigen Rookie-Videoclip, so wie wir es damals auch in der Elektro-Techno-Szene Mitte der 90er haben. Da klammere ich jetzt mal so dieses schlechte Techno und Elektro aus den Niederlanden aus, sondern wirklich das, wo es dann so ein bisschen aggressiver wurde, so die Viva 2-Zeit damals, wo noch mal eine ganz andere Art Musik gespielt wurde, eine ganz andere Art von Videoclips gespielt wurde. Das ist so das, wo ich sage, da will ich nicht wissen, wie viele sich davon beeinflussen lassen haben. Und so wie wir ja auch in dem Thema drin stecken, werden ja auch diese Musiker, die eine ganz andere Stilrichtung machen. Und da klammern wir jetzt mal das Genre Punk aus. Das, ich sag mal so, die Leute, die auf sowas stehen oder sich für sowas interessieren, die finden das auch. Und deswegen ist das für mich so ganz klar Videoclip-Ästhetik, um hier eine Band zu nennen, Atari Teenage Riot. Dann auch das Ganze, was mich so beeindruckt hat, ist ja, dass der Film 1990, glaube ich, eine Auszeichnung bekommen hat als bester Film in einem Filmfest in Rom, glaube ich, wo ich mir sage, wow, wir sind jetzt im Jahr 2022 und wir reden über einen Film, wo wir Fragezeichen im Kopf haben. Und 1990 kriegt dieser Film oder wurde wahrgenommen oder wurde ernst genommen, sonst würde es ja diesen Preis nicht geben. Das ist für mich auch nochmal so ein Thema, der beeinflusst da wahrscheinlich auch andere Filmemacher, die sagen, Moment mal, es ist ein verrücktes Bollwerk an Bildern, an Aggressivität, an also auch so die japanischen Musiker, ich denke da an Ken Ishii zum Beispiel, die dann auch mit vielen Liedern dann in Mitte der 90er auch in die Charts gekommen sind oder diese allgemein diese Anime-Tür, die dann aufgetreten wurde, wenn wir an, gibt's auch dieses Video King of My Castle, glaube ich, wo die von, ich glaube, Ghost in the Shell oder von irgendeinem Anime da, das Videoclip oder der Videoclip zu dem Elektrolied besteht halt nur aus Anime, was vorher nie denkbar war. Also wenn man überhaupt mit Anime irgendwo mal in Verbindung kam in den frühen 90ern, dann war es wahrscheinlich so Serien wie Prinzessin Sarah, Hallo Kurt und die Schatzinsel oder Biene Maya und hat es erst später mit Pokémon und Digimon erst gecheckt. Ach, warte mal, japanische Trickfilmkultur ist ja nun doch schon eher da als gedacht. Und was auch noch gerade die Musik betrifft, ist es für mich der erste Pflasterstein in Richtung Elektromusik, Vertonung, Sounds der PlayStation 1-Ära. Also viele Spiele, die auch noch so ein bisschen in diesem Anime-Stil, in diesem Anime-Genre spielen, die leider in Europa selten rausgekommen sind, ist es für mich auch nochmal so der Grundstein oder die Grundsteinlegung, was dieser Film beeinflusst hat.
Zu der Sache mit Italien und dem Festival gibt es tatsächlich noch einen coolen Trivia-Fact. Und zwar hat der Tsukamoto versucht, ja, den Film erstmal in Japan an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das wollte dort keiner sehen. Gar keiner. Und dann hat er es eben halt irgendwie geschafft, diesen Film auf dieses italienische Festival zu bringen in Rom. Und die haben den Film auch genommen. Der hat aber auch keine Untertitel. Der braucht natürlich jetzt keine großartigen Untertitel. Also den kann man schon so irgendwie fassen. Und dann hat er dann natürlich gleich einen Preis bekommen. Und daraufhin basierend ist das natürlich wieder zurück nach Japan geschwappt und haben gesagt, oh, was unser japanischer Film hat im Ausland einen Preis gemacht, da müssen wir da aber gleich mal ja scharf rangehen. Und dann gab es dann sozusagen so mit ein kleines bisschen Verspätung, gab es dann eben halt für diesen Film dann diesen positiven Backlash und hat dann eben halt, ich sag das ungerne, aber das ist wirklich so ein, dieser Film wird so kultig verehrt. Der hat da auch richtig so einen Kult auch ausgelöst halt. Und da spinnen sich wahnsinnig viele Geschichten halt rum, die sich eben halt in die Popkultur eben halt widerspiegeln. Wie du schon sagst, King of My Castle, bis hin zu, der Film wird ja anderweitig ja auch wiederum noch zitiert. Was wir im Vorgespräch nämlich noch auch thematisiert haben. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Reputation. Der Film wird ziemlich viel in einem Atemzug mit Akira erwähnt und ich kenne mich mit Akira absolut null aus. Wir haben letztes Jahr schon so ein bisschen die Ghost in the Shell-Folge so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen durchgemogelt, aber uns fehlt halt wirklich wahnsinnig viel Hintergrundinfo und du hast es aber auch aufgeschrieben und da würde mich einfach mal interessieren, wie ist da der Zusammenhang zwischen Akira und Tetsu?
Ja, wie ist der Zusammenhang mit Akira und Tetsu? Also bei Akira bin ich ganz gut im Game, jetzt nicht 100% mit allen Trivia-Facts und so, aber schon relativ zeitig auf Akira aufmerksam geworden. Da muss ich jetzt zurückspringen, früh Mitte der 90er, Pay-TV-Premiere, was dann später zu der D-Box wurde, was dann ganz später zu, wie heißt das jetzt, dieser Sky, was jetzt Sky ist, war ja mal ganz früher Premiere. Ich war 7 oder 8 Jahre alt, mache abends den Receiver an, schaue einen Film und sehe plötzlich einen Trickfilm. Für mich war es ein Trickfilm, ich wusste noch nicht, dass es das Wort Anime gibt. Und sehe plötzlich diese berühmte Szene kurz vor Schluss, als in diesem Industrial-Komplex die Figuren dort versuchen, den Tetsu dort rauszuretten und werden erschossen. Es spritzt Blut, es fliegen Körperteile, wo ich mir denke, was zur Hölle habe ich jetzt hier gerade gesehen? So, das hatte mich als Jugendlicher dann beschäftigt. Dann kam so langsam das Internet in die Gänge. Langsam ging bei Vox damals montags diese, oder sonntags, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wurde, diese Anime-Nächte, die Vox damals hatte. Und dann plötzlich konntest du mal recherchieren. Ich habe, glaube ich, dann 10 oder 15 Jahre gebraucht, um zu recherchieren. Ah, das war damals Akira. Okay, jetzt ist der Kreis geschlossen. Und ganz, ganz oft wird ja Tetsu genannt mit Akira, haben sich gegenseitig beeinflusst oder werden beide zur gleichen Zeit genannt. Ich glaube, das ist so die Definition, wenn ich meiner Mutter erklären müsste, was ist dazu? Na, ist wie Akira, also die einfache und kürzeste abgebrochene Antwort. Ich würde jetzt sagen, dass es genau umgekehrt ist, dass die sich nicht gegenseitig, sondern nur einer den anderen quasi beeinflusst hat. Akira, der Film, der Anime, ist 1988 rausgekommen, also ein ganzes Jahr vor Tetsuo. Der Manga zu Akira ist ja von 82 bis 1990 gezeichnet worden. Das heißt, hier hat definitiv Katsuhiro Otomo, der Gründer, Schaffer, Mentor von Akira ist, definitiv eher seinen Fußtritt hinterlassen. Und hier wurde Tetsuo dann später beeinflusst. Also ich würde nicht sagen, nur weil die jetzt mit einem Jahr Entfernung in die Kinos kamen oder veröffentlicht wurden, dass das jetzt auf der gleichen Geschwindigkeit oder auf Augenhöhe. Ich würde eher sagen, Props an Akira, Props an Katsuhiro Otomo, der Akira geschaffen hat. Denn ganz klar wurde hier für Tetsuo eine Menge rausgeholt. Du hast es auch schon gesagt, die Optik mit den hochgestylten Haaren, diese Body Modification, dieser mutierte Arm. Also jeder, der da draußen Akira kennt, der weiß ganz genau, wovon wir sprechen. Es gibt ja genügend Artworks und Bücher und Plakate. Ich hatte selber mein Jugendzimmer damals mit Akira-Filmplakaten gepflastert. Da gibt's ein so ein berühmtes Bild, wo Tetsuo auf so einem zerstörten Thron sitzt mit dem roten berühmten Mantel oder Umhang und diesem mutierten Arm. Der Arm verbindet sich mit der Lehne dieses Throns. Und das ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich gerade drüber spreche, das ist für mich definitiv die Blaupause für Tetsuo.
Okay, super. Da habe ich selber viel jetzt dabei auch mitnehmen können und vor allem schließt sich jetzt auch bei mir so im Kopf auch so ein bisschen so der Kreis. Weil Manga, Anime, das hatten wir auch letztes Jahr schon in der Episode gesagt, das ist halt für uns wirklich so ein Buch mit 7 Siegeln. Wir haben es nie in der Jugend geschaut. Ich glaube, die einzige Sendung, die ich gesehen habe Anfang der 90er, war Rock'n'Cop. Und das habe ich sehr verfolgt. Und den Vorläufer zu Power Rangers, was Inspector hieß irgendwie.
Winspector,
dankeschön. Das sind so die einzigen Sachen. Das eine ist so Real-Anime, also wirklich so echt wie Power Rangers. Und das andere ist halt so klassisch Anime. Und das war's dann halt auch schon. So habe ich null Berührungspunkte. Das heißt also, ich kann den Film wirklich auch nur aus sich selbst herauslesen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon so einigermaßen ganz, ganz gut geschafft, was dieser Film eigentlich sein möchte. Und vor allem, wenn man dem Regisseur da eben halt auch selber Glauben schenken mag, und das sollte man an der Stelle, denn er hat ja auf der Nippon Connection vor ein paar Jahren selber auch gesagt, dass dieser Film am besten funktionierte eben halt auch als Rockkonzert und dann selber auch dort den Ton richtig aufgedreht hat, dann macht das für mich halt schon Sinn. Der weiß selber ganz genau, das ist eine etwas größere Kunstinstallation auf Zelluloid und die möchte ich sozusagen einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Meine Ideen, hier sind sie und verarbeite das. Und jetzt so viele Jahre später stehen wir hier und sprechen immer noch über die Ideen, die er da rausgehauen hat. Und die sind vor allen Dingen zeitlos. Das sind zeitlose Bilder dabei. Das sind verstörende Bilder, die man nicht vergisst. Rotierende Metallpenis. Diese bereits angesprochene Szene mit den Tentakeln. Ich meine mal, es gibt Pornofilme, die so funktionieren. Also Hentai-Filme. Da ist so viel verrücktes Zeug halt noch mit drinne, was dich nicht loslassen wird. Und ich finde das irgendwie, das hat Spuren hinterlassen. In der Musik, wir hatten es schon gesagt, Electro-Industrial, da möchte ich ganz gerne nur kurze Ergänzung machen. Ich muss ab und zu auch noch an Apex Twin denken, zum Beispiel. Gerade dieser Video zu Come to Daddy zum Beispiel. Auch mega verstörend, der arbeitet auch mit solchen Bildern, die wild zusammen montiert werden. Da geht es halt auch dabei, Strukturen zu durchbrechen halt, Konventionen zu brechen. Das macht der Film permanent. Und ich denke, wir sind jetzt so auf der Zielgeraden, so Richtung Fazit, würde ich sagen. Ich greife es jetzt schon mal vorweg und gebe dir dann nochmal das Mikro. Also ich finde, diesen Film ist eine Erfahrung. Also das ist wirklich eine Erfahrung. Das kann man mal erlebt haben. Das muss man nicht unbedingt. Der Film wird auch nicht jedermann zugänglich sein und jeder Frau. Das ist schon ein schwerer Brocken. Da geht ja nur 67 Minuten. Trotzdem gibt's, weil er so unkonventionell erzählt ist, Schwierigkeiten natürlich auch beim Schauen selber. Der Film verlangt ja schon was von einem ab. Also man muss sich ja auch konzentrieren. Und wenn man jetzt keinen analytischen Blick hat da drauf und vielleicht ab und zu mal von oben herauf blickt, dann kann es einem schon schwer fallen, sich diesen Film einfach mal so zum Genuss anzuschauen. Denn ich glaube, das will der auch gar nicht sein. Wie gesagt, das ist dieses Punkkonzert, vielleicht ein paar Bier drinne und dann lasse ich mich anschreien und gröle noch ein bisschen mit. Deswegen eine eingeschränkte Empfehlung da draußen. Wer was Verrücktes sehen will, wer seine Grenzen auch mal ein bisschen austesten möchte und nicht unbedingt Human Centipede sehen will, der kann sich den Film anschauen. Da sind viele tolle Themen drinne, da sind viele gute Themen drinne, das sind ikonische Bilder drinne. Mir hat's ja gefallen, aber auf eine andere Art und Weise, als es in Shawshank Redemption halt tut. Dieser Film hat mich ja jetzt nicht emotional mitgenommen, aber der gibt mir halt was zum Nachdenken. Der lässt mich nicht einfach so, oh, schöner Film, sondern über den werde ich jetzt die nächsten Monate und Jahre ja noch nachdenken. Und das ist halt immer was Positives. Von daher eine eingeschränkte Empfehlung für euch da draußen. Aber das letzte Wort, das
hast du. Was für eine Ehre, das letzte Wort, das ist schön. Du hast es gerade eigentlich auf den Punkt gebracht mit dieser eingeschränkten Empfehlung. Also, wer sich für Film interessiert, der soll sich den auf jeden Fall mal anschauen. Beste Werbeargument wäre hier, geht ja nur 67 Minuten und die Zeit sollte man haben. Ich habe den, wie gesagt, beim ersten Mal schauen mir an, also um nochmal aufzufrischen, und beim zweiten Mal war es Arbeit für diesen Podcast. Man sieht es dann sowieso nochmal anders. Aber wenn man so ein kleines Potpourri haben möchte von all den verrückten Themen, wir gehen halt, wie gesagt, nochmal zurück, das Jahr 89. Japan ist gerade so dabei, wenn man sich so Filme anschaut wie Black Rain von Ridley Scott, glaube ich, war das, ja. So diese technotische Allmacht dieser Welt, die uns die besten Computerchips, die besten HiFi-Anlagen, die besten Stereoanlagen bauen, ebbt so langsam ab. Japan hat nicht mehr so diesen Stellenwert. Es ist alles so ein bisschen rusty. Es kommen Interpretationen durch oder Motive von Anime mit rein. Also es ist ein verrücktes Potpourri von allem, was Japan 89 filmisch, musikalisch und kunsttechnisch irgendwie verkörpert. Und ist definitiv mal sehenswert. Für die Leute, die dann nach 20 Minuten sagen, das ist mir too much, ich kann es mir nicht anschauen, ist auch kein Problem. Das ist, glaube ich, dann auch hier zu entschuldigen. Ich habe zum Beispiel meiner Freundin gesagt, wollen wir uns den Film zusammen anschauen? Hast du 67 Minuten Lebenszeit für mich über? Sie hat sofort abgelehnt, gesagt, nee, ist nicht, bin ich vollkommen raus. Kann ich nachvollziehen, weil ich auch relativ viel schlechte Werbung für diesen Film gemacht habe. Ich sagte, du, es wird anstrengend. Ich muss mich auf den Podcast vorbereiten. Aber Fazit, eingeschränkte Empfehlung dafür. Tatsächlich, wer selber filmtechnisch Lust hat, sich auf was einzulassen und eine Erfahrung zu machen, und wenn es nur darum geht, zu sagen, ja, ich kenne diesen Film, ich habe den gesehen, ist so ein verrücktes Must-Have in der Filmografie eines jeden Filmfans.
Genau. Hier noch zur Info, also ich habe die DVD gesehen, die Nippon-Version von Rapid Eye Movies. Da sind ein paar, wie gesagt, Deleted Scenes drauf, womit der Film dann insgesamt auf über 70 Minuten käme, ein paar Trailer, zwei verschiedene deutsche Tonspuren und die Original mit Untertiteln. Und das hat mir gereicht, Original mit Untertitel. Mehr braucht's da für den Film eigentlich auch gar nicht. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass bei dem 16mm Material, wenn der Film sozusagen neu eingelesen wird, also Blu-ray muss nicht sein. Also findet ihr die DVD, könnt ihr die nehmen. Du hast aber die Blu-ray gesehen.
Genau, korrekt. Bei mir war es die Blu-ray von Third Windows Films, 67 Minuten die Cut-Version. Und das war die Double-Feature-Blu-ray, wo auch Tetsuo 2 Bodyhammer mit drauf war. Leider ohne den Deleted Scenes. Ich habe dann während der Recherche dann festgestellt, oha, hättest du mal die DVD besser bestellt. Aber für euch da draußen reicht entweder das eine oder das andere. Hauptsache, ihr kommt in den Genuss, euch den Film mal anzuschauen.
Da würde ich noch mal ganz kurz noch was sozusagen, wir dürfen ja den zweiten Film auch nicht mal ansatzweise bewerben. Der ist, glaube ich, immer noch beschlagnahmt in seiner eigentlichen Form. Geschnitten geht's aber halt. Und das ist halt wiederum so eine Sache. Ich bin kein großer Fan von Schneiden, also dass irgendwas zensiert wird. Bin ich wirklich kein großer Fan von. Allerdings bin ich ein großer Fan von Disclaimern und Hinweisen und vor allen Dingen, wenn Filme kuratiert werden und aufbereitet werden und vor allen Dingen kontextualisiert und eingeordnet werden. Und das finde ich persönlich dann halt wichtiger, anstatt zu sagen, wir zensieren das Ganze jetzt, sondern dann kümmert man sich dann eben halt darum, okay, wie kann der Film halt noch einsortiert werden? Was will der eigentlich sein? Das, was wir grob hier in diesem Podcast versuchen, finde ich eigentlich auch, das gehört eigentlich auch daraus in diese ganze Filmwelt. Hier an der Stelle unbedingt eine Hörempfehlung, und zwar die Kollegen von den Projektionen. Die haben zu dem Thema eine Folge gemacht. Ich verlinke es euch in die Shownote. Lasst da bitte mal ein Ohr da. Genau, das war jetzt noch ein kurzer Einschub. Ansonsten, ich bin fein. Ich habe jetzt nichts mehr groß zu sagen, außer vielen Dank für das Gespräch. Und danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und wir werden uns bestimmt noch mal wieder hören. Ich werde den Maurice und seinen Podcast beziehungsweise den YouTube-Kanal hier unten noch mal verlinken. Und dann könnt ihr euch dort noch ein Bild machen. Und wir haben schon Gespräche für das ein oder andere Special. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Und ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein Like da. Ihr könnt uns jetzt auch bei Spotify eine Bewertung geben. Heißt also, ihr wisst, was zu tun ist. Viele von euch da draußen hören uns ja über Spotify. Also schön Bewertungen geben. Und denkt dran, Apple Podcasts, da dümpeln wir nur rum. Wir haben jetzt mittlerweile 3 neue Bewertungen bekommen. Ihr könnt uns auch gerne mal einen Kommentar lassen. Habt ihr einen Filmwunsch, wollt selber in die Sendung kommen, dann meldet euch bei uns auf allen üblichen Kanälen. Ihr könnt direkt als Kommentar hier in die Podigee schreiben, bei Instagram, bei Facebook und auch bei Twitter. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Ja, ebenso. Ahoi und tschüss.